Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in Hamburg sitzt der Timo und in Berlin sitzt der Tobi. Schönen guten Sonntagmorgen euch beiden.
Guten Morgen.
Sonntagmorgen.
Heute ist der 22. Oktober, 10 Uhr und 8 Minuten. Wie läuft's? Wie sieht's so aus? Gleich so früh am Morgen hier irgendwie E-Pod schaffen?
Es ist ganz ungewohnt, so früh aufzustehen, ne? Aber, für so eine wichtige Folge wie heute, du, Philipp.
Ja, man wird nur einmal 50.
Stehe ich immer auf.
Das ist super.
Nee, nicht immer, da kommen wir nachher nochmal drauf.
Ja, stimmt. Das ist schon mal ein guter Teaser auf später. Also.
Kleiner Spaßmacher.
Genau, die Hörerinnen und Hörer haben ja jetzt teilweise tatsächlich schon 50 Folgen gehört. Und mit dieser ist es dann eigentlich 51, weil wir ja eine Folge 0 hatten. Aber das hier ist die offizielle Episode 50, sozusagen the Special One, die Jubiläums Edition. Und die ist natürlich auch inhaltlich speziell, dafür haben wir gesorgt. Und deswegen sitzen wir jetzt auch nicht alleine da und checken noch schnell, wie das Wetter ist. Also München bedeckt und kalt, wie sieht es sonst so aus?
Ja, Berlin inzwischen auch.
Hamburg, blauer Himmel und Sonnenschein.
Ja, ist super, wie abgestimmt das immer läuft. Und demnächst führen wir noch einen Uhrenvergleich ein oder sowas, damit das alles auch richtig synchron ist. Jedenfalls sind wir drei nicht alleine unterwegs, sondern haben heute, wie schon angekündigt, einen Special Guest für diese Special Edition des E-Pod dabei. Und zwar haben wir dabei in der Sendung Rennfahrer, Instruktor, TV-Experte Jan Seifert. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Erstmal euch Glückwunsch zum 50. E-Pod.
Dankeschön.
Danke.
Das haben wir gut gemacht.
Ja, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht.
Ja, das zieht auch richtig Leute an, ne? Jan, also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wen laden wir jetzt ein? Und ich habe es ja versucht, über Agags Frau den Alejandro zu bekommen. Der kann nicht, es war ein Backkurs, glaube ich, ich habe es vergessen. Und ja, es wurde gemunkelt, dass Niki Shields kommt. Da muss ich euch leider enttäuschen, die ist mit ihrem Deutschkurs nicht fertig geworden, konnte jetzt zu diesem Sonntag nicht teilnehmen. Die kommt dann demnächst mal.
Ja, die sitzt gerade neben mir.
Ja, genau. Die hört jetzt zu, damit die mal mitbekommt, wie man das macht. Die kann ja nur Videoformate. Obwohl, der Jan kann eigentlich auch nur Videoformate. Aber du scheinst da außerordentlich begabt zu sein, kannst auch einfach mal einen Audio-Podcast nebenbei machen. Jedenfalls finde ich schön, wie das gelaufen ist, denn der Timo hat gesagt, lass mal Jan fragen. Und dann hat er so gesagt, Jan, wie wär's, willst du mitmachen beim 50. E-Pod? Und dann hat der Jan gesagt, ja, coole Idee. Und dann war das auch alles schon erledigt. Also es hat mir gut gefallen, wie das gelaufen ist.
Ja, ich meine, sehr gerne. Ich meine, hallo, wenn ich bei eurem Jubiläum dabei sein darf, was ist das für eine Ehre? Es ist doch logisch dann für mich, dass ich das auf jeden Fall mache.
Der erste Gast im E-Pod und dann auch noch ein Dankbarer, das gefällt mir.
Ja, auch von uns vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr,
so,
sehr
jetzt
gut,
reicht
ja.
Mit Blumen hier.
Wollte ich gerade sagen, reicht jetzt.
Ich kotze gleich.
Genau, genug Blumen. Dann lass uns doch mal ein bisschen über den Jan sprechen. Ich meine, die meisten kennen ihn wahrscheinlich von den Eurosport-Formel-E-Übertragungen. Dann zumindest die Stimme dürfte bekannt sein. Wir können ja mal kurz ein bisschen abreißen, was der Jan so macht und wie dann so dir im Einzelnen deine verschiedenen Tätigkeiten ein bisschen aussehen, kannst du ja dann erzählen. Aber ich glaube, wahrscheinlich weiß so ziemlich jeder, dass du vor allem Rennfahrer bist und was ich gelesen habe, was ich vorher nicht so genau wusste, dass du auch Fahrerinstruktor bist, also sozusagen Rennfahrerlehrer und dann auch noch TV-Experte und YouTuber, also du hast wahrscheinlich einen ziemlich vollen Tag, oder? Wie sieht denn das so aus normalerweise im Leben von Jan Seifert?
Ziemlich stressig sieht das im Leben von Jan Seifert aus.
So klingt es.
Also, ja, also normalerweise, genau, du hast drin richtig gesagt, eigentlich fahre ich Autorennen, wobei das mittlerweile, die Motorsportwelt, die verändert sich ja so ein bisschen. Ich meine, es gibt die Formel E, was ja schon mal so ein bisschen anderer Motorsport ist, aber auch generell so als Fahrer verändert sich das alles. Das heißt, wo ich früher halt irgendwie so 20, 30 Rennen im Jahr hatte, habe ich jetzt vielleicht noch 10. Das heißt, ich muss mir andere Beschäftigungen suchen, weil sonst wird es ja langweilig. Und ja, deswegen als Instruktor unterwegs, genau, so ein bisschen Fahrlehrer, weil ich meine, ich habe jetzt mittlerweile knapp 19 Jahre Erfahrung, was das Fahren im Kreis angeht. Und warum soll ich da nicht einfach auch mal den anderen Leuten das zeigen und beibringen, was ich mir da halt selber angeeignet habe? Das ist das eine. Und das andere ist halt, genau, als Experte überall unterwegs und seit jetzt mittlerweile 2 Jahren, bisschen über 2 Jahre auch in der Formel E. Das ist natürlich mega spannend, gerade in so einer frühen Phase halt da auch mit dabei zu sein. Weil, ich meine, wenn du da von der Geburt an mehr oder weniger mit dabei bist und dich da richtig, richtig mit einfuchst, am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war ich auch so ein bisschen kritisch der Serie gegenüber, weil das für mich war das früher auch immer, Motorsport muss stinken, Motorsport muss laut sein, aber es sehen ja da ganz andere Dinge und wenn ich die als Experte rüberbringen kann und den Leuten einfach mal zeigen und aufzeigen kann, was da überhaupt wichtig ist bei der Formel E zum Beispiel, das macht mir halt Spaß, weil ich glaube, ich habe schon einige Leute getroffen im Nachgang, die dann gesagt haben, ey, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also wenn man sagt, okay, achte mal lieber auf Strategie, auf das Teamwork und so weiter und so fort. Und das freut mich natürlich, wenn ich das mit meinem, ich nenne es mal Expertenwissen, dann rüberbringen kann.
Mhm. Was sind denn so aus deiner Sicht die großen Stärken, wo die Formel E jetzt punkten kann im Vergleich zu anderen Serien?
Ja, ich meine, wie gesagt, man muss halt absehen von Lärm, Geruch und was weiß ich, was so noch alles rüberkommt. Ich nenne es mal normalen Motorsport, weil es ist ja so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal unnormaler Motorsport, der aber nicht, also was aber nicht schlecht gemeint ist, gar nicht negativ gemeint, weil du musst auf so viele andere Dinge achten, wie zum einen, ich habe es gerade gesagt, Teamwork, also das Team muss perfekt miteinander harmonieren, gerade was dann wieder die Strategie angeht, weil ich meine, du kannst nicht einfach reinsetzen, sagen, okay, wir kippen mal, keine Ahnung, 100 Liter Benzin ins Auto und dann fahr einfach, sondern haushalten. Ich meine, die Jungs, die da fahren im Kreis, die müssen halt bis zu 20-30% Energie sparen, übers Rennen gesehen, und das kannst du nicht alleine, sondern da musst du wirklich mit dem Team zusammenarbeiten und das perfekt ausklügeln, wann, wie du das machst, und auf das musst du einfach achten. Dann so ein Formel-E-Auto ist robust, ist zwar ein Formel-Auto, aber trotzdem robust. Das heißt, wir haben es viel gesehen schon und beobachtet, wie oft die sich mal in die Karre fahren, und das macht, also ich meine, es soll nichts passieren, das heißt, ich will jetzt nicht irgendwie unverherrlichen oder so, aber es muss einfach sich auch in die Karre gefahren werden, also da muss auch mal spektakulär irgendwie einer dem anderen hinten drauf fahren, aber die müssen dann beide weiterfahren, also das ist das Schöne, und das siehst du halt in der Formel E mit diesen auch etwas spektakulären Autos mit den großen Frontflügeln und so, deswegen, das ist halt so, wo man drauf achten sollte. Und die ganz, ganz große Herausforderung ist halt auch alles an einem Tag. Also ich meine, wenn wir jetzt nicht unbedingt einen Doubleheader haben, dann ist halt alles an einem Tag komplett nur. Also morgens geht's los und abends ist Schluss. Und es ist nicht wie bei anderen Rennformaten, wo es dann irgendwie Donnerstag geht's dann schon los oder Freitag früh und dann Sonntagabend oder späten Nachmittag ist dann endlich mal das Rennen. Das zieht sich ja ewig lang hin. Und das ist hier halt auch die Herausforderung für Fahrer und Team und auch aber auch das schnelle Arbeiten der Teams mit dem Fahrer zusammen, das Setup auszuarbeiten. Du hast halt einfach nur mal extrem wenig Zeit, alles auf den Punkt zu bringen. Und das ist das Spannende an der Serie. Und das sehen viele noch nicht. Viele sagen halt einfach, das stinkt ja gar nicht und das ist ja gar nicht laut. Für mich muss Motorsport richtig laut sein. Ja, generell war das bis jetzt so. Aber ich glaube, da können wir uns insgesamt auf eine Veränderung gefasst machen.
Da sprichst du gerade einen guten Punkt an, den wir auch auf der Agenda haben für heute, nämlich der gute Felix da Costa, seines Zeichens ja Andretti oder BMW-Fahrer, hat sich jetzt die Woche geäußert, dass er so ein bisschen den Tagesablauf der Formel E zu stressig findet, dass mittlerweile einfach zu viel drin ist, und gerade wenn man dann auf Saison 5 blickt, wenn dann noch die I-Pace Trophy kommt, also der Jaguar Markenpokal, dass es dann insgesamt alles zu voll wird, und er stößt so ein bisschen den Gedanken an, ob man das Ganze entzerren sollte. Wie siehst du das?
Ich verstehe ihn als Fahrer, also weil als Fahrer wünschst du dir nichts mehr als einen ruhigen Ablauf, damit du gefasst und konzentriert einfach an allem arbeiten kannst. Aber genau das ist ja die Herausforderung. Genau das ist es ja, dahin zu kommen und alles sofort auf den Punkt zu bringen. Und das macht's halt auch wieder aus. Und da haben wir halt Fahrer wie zum Beispiel die Grassi, der sich da mega gut tut damit. Oder so ein Buemi, die es halt wirklich auf den Punkt bringen können und machen. Und andere, ich nehme jetzt mal einen Daniel ab, der kein schlechter Fahrer ist, ganz und gar nicht. Aber der tut sich dann halt doch schon mal eher schwer. Und man sieht, dass dann die Entwicklung über den Tag, wie er immer besser wird. Und also jetzt nur als ein Beispiel, ja, und die anderen Fahrer, die setzen sich halt rein, also zum Beispiel, ich nehme jetzt wie gesagt die Grassi und Buemi, die setzen sich rein und sind ab der ersten Session komplett schnell, und gerade Buemi, der das richtig gut kann, das macht es ja wiederum spannend, und ich verstehe den Felix, dass er da sagt, es ist entspannter, natürlich besser, aber für die Zuschauer ist es so einfach nochmal spannender, und ja, man hat halt auch nochmal eine Überraschung dann zum Qualifying hin gerade. Also wer im freien Training jetzt schnell ist, muss nicht unbedingt im Qualifying schnell sein. Das haben wir so oft schon gesehen, dass im Qualifying auf einmal jemand da vorne mit dabei ist, den man vorher gar nicht auf der Liste hatte. Und das macht spannend. Also für mich kann das ruhig so bleiben. Ja, das wird irgendwann vollgepackt. Und ich glaube auch, dass es die Serie oder die Serien, die Veranstalter werden das Ganze auch ein bisschen mehr entzerren über die nächsten Saisons, glaube ich einfach, weil es, wenn dann andere Formate noch mit reinkommen, wird es einfach zu krass. Dann ist es wirklich zu vollgepackt. Du darfst ja den Zuschauer auch nicht überfordern, meiner Meinung nach. Deswegen, da muss immer mal eine kleine Pause dazwischen sein. Aber generell würde ich am Zeitplan gar nicht so viel verändern, sondern wirklich, lass die mal unter Strom stehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das glaube ich aber auch. Kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann iPace, E-Trophy und Robo-Race und 5 Formel-E-Sessions haben. An einem Tag, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Dann dazu noch Rahmenprogramm, wenn irgendwelche Elektroauto-Startups, die eh nie was werden, auf der Strecke fahren. Ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass das alles an einem Samstag bleiben wird.
Ey, das glaube ich auch nicht. Nee. Also das wird sich ja dann auf Samstag und Sonntag konzentrieren, glaube ich. Deswegen, wir haben ja schon so viele Doubleheader. Das hat ja in Season 1 und 2 war das ja auch noch gar nicht so. Da gab es mal vereinzelt hier und da einen Doubleheader. Aber jetzt ist es ja viel. Ja, genau. Und jetzt ist es ja schon mittlerweile viel. Viele Doubleheader, die wir haben. Guck mal, es fängt gleich mit Hongkong an. Direkt erstes Rennen jetzt erstes Wochenende direkt ein Doubleheader wieder, wie letztes Jahr auch. Also von daher, das wird vermehrt jetzt auch so kommen.
Ja, die Entwicklung ist vor allem interessant mit Hongkong, finde ich, dass man das jetzt auch zum Start macht. Also der Ansatz damals war ja in Saison 1 und auch 2, dass man in London dann den Doubleheader macht als Finale und dadurch halt die Spannung bis zuletzt aufrecht erhält. Also wie in der Formel 1 vor ein paar Jahren auch, dass es dann irgendwie doppelte Punkte am Ende gab in Abu Dhabi, einfach um wirklich die Spannung bis ins letzte Rennen zu halten. Und dass man das jetzt auch am Saisonstart macht, zeigt da natürlich auch eine Entwicklung auf.
Ja, also wie gesagt, das ist, ich glaube, man muss jetzt auch andere Dinge noch sehen, die im Hintergrund laufen, zum Beispiel die Logistik. Stellt euch mal vor, du kannst das ganze Zeug da nach Hongkong oder egal wo wir sind, ja, egal ob das jetzt hier in Europa ist, ob das in Amerika ist, in Asien oder was weiß ich, aber die karren das ganze Zeug dahin für einen Tag. Und das ist natürlich dann, wenn du diese Kosten-Nutzen-Rechnung mal machst irgendwie, ich meine, ich habe sie jetzt noch nicht selber aufgestellt, aber vielleicht sollte man mal eine Excel-Tabelle erstellen, aber da musst du einfach mehrere Läufe machen. Das ist einfach so, um das einfach auch effizient zu halten, das Ganze. Weil darum geht es ja halt auch. Also Effizienz, nicht nur beim Autofahren, sondern du musst ja halt auch das Rundrum effizient entwickeln.
Stimmt schon, ja. Wie ist denn das, wenn du jetzt mit dem Olli beim Rennen bist? Ich weiß nicht, ihr wart nur in Berlin dieses Jahr, oder? Oder wart ihr auch in Paris?
Nee, leider waren wir nur in Berlin dieses Jahr. Wir würden gerne mehr dabei sein. Vielleicht ist es auch dieses Jahr wieder ein bisschen mehr. Ich meine, der Vertrag ist ja jetzt unter Dach und Fach, dass es bei Eurosport weitergeht. Und wir hoffen natürlich drauf, dass wir wenigstens bei den Europarennen mit vor Ort sind die ganze Zeit. Weil einfach, wenn du diese Stimmung da aufnimmst, das prägst du ganz anders drüber im Fernsehen dann, als wenn du halt irgendwo dann das von weiter weg machst.
Wie ist denn da so euer Tagesablauf? Also sagen wir mal, es ist jetzt Samstag, Berlin Grand Prix und ihr seid morgens um 8 an der Strecke oder 9 an der Strecke. Was macht ihr da? Gibt es irgendwelche Treffen oder?
Ja, also es gibt zwei verschiedene Abläufe. Also das eine ist, wie du es ansprichst, wenn wir wirklich vor Ort sind, dann versuchst du so viel wie möglich dir irgendwie Infos ranzuholen. Das heißt also hier mal mit demjenigen, mit dem Fahrer treffen, mit dem Team, mit der Pressesprecherin und so weiter, so viel wie möglich Background-Infos reinzuholen, weil du einfach die Möglichkeit hast, dann jede Pressekonferenz, die irgendwie ansteht, wenn du vorher weißt, okay, das ist jetzt, irgendwie wird nur irgendwie irgendwas erzählt, aber nicht was wichtig ist, dann gehst du da auch nicht hin. Aber ansonsten versuchst du da wirklich jede Infos, die du nur sammeln kannst, die holst du rein und dann versuchst du das natürlich auch zu verarbeiten. Ansonsten ja, früh an der Strecke, gleich direkt, lange vorm ersten Training eigentlich, damit du halt auch das komplett mitnehmen kannst, weil es ist einfach so, wenn du die Autos an dir vorbeifahren hörst, diese Stimmung, die du dann einfach da hast, das ist einfach, du hast selber Adrenalin dann im Körper, dass du dann halt auch ans Mikrofon bringst und dann, wie gesagt, da Daten sammeln, Daten reinholen, auch gerade was in den Sessions passiert ist und so weiter und so fort, dann sprichst du dich kurz ab miteinander, was fandest du wichtig, was war für dich unwichtig und so weiter und so fort, dass du da einfach eine Sprache auch sprichst. Und es gibt aber keinen richtigen Plan. Also machen, das ist wirklich so, wie wir erzählen wir einfach. Und da kommt auch das raus, was wir in dem Moment denken. Und von daher, das ist so ein Ablauf. Und dann bist du halt den ganzen Tag unterwegs, sprichst dann nach den Sessions wieder mit den Fahrern. Ich meine, viele kennt der Olli persönlich, ich kenne sehr viele persönlich. Und da hast du nochmal eine ganz andere Bindung. Da kriegst du auch nochmal andere Infos, als wenn jetzt einfach mal irgendwie Journalist A, B oder C dahin kommt. Dann, du kriegst zwar auch keine Internas gesagt, beziehungsweise wenn du sie gesagt kriegst, dann behältst du die auch für dich, ganz, ganz klar. Aber du kriegst trotzdem nochmal so ein bisschen andere Infos, als wenn irgendjemand dahin kommt. Und das ist natürlich schön, wenn du da diesen persönlichen Bezug hast.
Wie sieht denn das ganz konkret aus? Schreibt ihr euch dann so quasi einen Notizzettel vorher, auch mit Statistiken oder so, die ihr rüberbringen wollt? Oder wie sieht das genau aus in der Kommentatorenkabine dann bei euch?
Ah, der Olli ist ja der Hauptkommentator, und da lache ich immer. Ich sage, Olli, bist du vorbereitet? Weil ich bin ja nur der Experte. Das heißt also, ich muss ja immer nur drauf reagieren. Und der Olli ist wirklich richtig gut. Also ich habe auch sehr viel so für mein Kommentieren von ihm gelernt, weil er einfach mega gut vorbereitet ist. Also er schaut sich vor dem Wochenende immer alles wirklich komplett an, und das habe ich mir halt auch mittlerweile angeeignet. Nochmal so die letzten Rennrevue passieren lassen, was ist passiert, das kann man ja auch immer sehr schön mit aufnehmen dann im nächsten Rennen, oder was steht so an, was gab es an Infos. Ich meine, eure Seite hilft uns mega viel, also vielen Dank auch von unserer Seite auch dafür, weil die ist während der Übertragung auch immer schön mit an, und falls es irgendwas Spezielles gibt, dann verweisen wir natürlich auch immer gerne auf euch, weil das ist wirklich, also du brauchst genau solche Mittel halt auch. Und ansonsten, ja, wie du sagst, wir machen uns Notizen. Also gerade der Olli macht sich relativ viel. Ich bin eher so ein Typ, ja, ich lese es mir durch und schaue es mir alles an, aber ich bin so ein Typ, der es aus dem Bauch raus macht. Also ich weiß es dann irgendwie, also ich lese mir einmal was durch, und dann kann ich dann auch A und B zusammenzählen und kann dann halt viel darüber erzählen, einfach auch aus meiner Erfahrung raus. Und beim Olli, also ihr könnt euch das vorstellen, also wenn wir da so einen Tisch haben, so was weiß ich, 1x2 Meter oder so, da haben wir, dann liegen da ungefähr so 20 A4-Seiten drauf, die der Olli da so ausgelegt hat. Ich habe keine Ahnung, ich schnapp mir dann immer irgendwie eine und guck dann, dass ich da irgendwie klarkomme damit. Aber nein, das ist schon, du machst dir schon sehr, sehr viele Notizen. Also wie gesagt, Olli bereitet sich davor. Und dann während des Rennens macht er sich halt auch noch relativ viele Notizen. Du musst halt auch aufpassen, wenn dann, das ist ja ganz einfach, wenn du Werbepausen hast, gucken wir das Rennen ja zum Beispiel auch weiter. Das heißt, es läuft ja, also für die Zuschauer draußen, die sehen das Rennen natürlich nicht, weil sie leider, muss man ja sagen, für die meisten Werbung sehen. Und wir sehen ja das Rennen trotzdem weiter. Da machen wir uns auch wieder Notizen und merken uns Dinge. Und dann sprichst du kurz miteinander, wie verarbeitest du das Ganze? Weil du kannst jetzt nicht einsteigen und sagen, ja, ihr habt es zwar nicht gesehen, aber gerade in der Werbepause ist das und das passiert. Sondern du sprichst kurz mit der Regie halt auch währenddessen und sagst dann halt, Leute, okay, lasst uns das und das nochmal einspielen. Wir gehen nochmal da drauf ein und so weiter und so fort. Das heißt, es ist so viel Kommunikation halt auch, die während so in einem Rennen läuft, und auch gerade die ganzen Einsprüche oder Einspieler, die du kriegst, wenn zum Beispiel jemand von uns in der Boxengasse unterwegs ist, oder wir kriegen ja auch das Bild die leider heute ja nicht kann, mit der Nikki Shields, die Einspieler kriegen wir ja auch, die muss dann der Olli übersetzen. Das heißt also, während sie redet, muss der Olli sich Notizen machen, was sie redet, um es danach dann zu übersetzen. Also es ist halt wirklich viel Arbeit, die da ansteht.
Da würde ich mal gerade kurz zwischengrätschen, wegen, weil du auch das Format mit Werbung und so angesprochen hast. Du hast es ja gerade schon gesagt, der Vertrag wurde jetzt verlängert bis 2020, glaube ich, mit Eurosport. Mhm. Es geht also noch weiter, eine ganze Weile da. Weißt du, hast du irgendwelche Infos, wie sich das verändert, ob die vielleicht in Zukunft mehr oder weniger Vorberichterstattung, vielleicht mehr Sessions, also gerade Qualifying ist wahrscheinlich vielen Fans sehr wichtig, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt, und auch im Bereich Online?
Ich will gerne jetzt irgendwas sagen, ich weiß es aber wirklich nicht. Also das ist jetzt nicht so, ich darf nichts sagen, sondern ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe es einfach für mich selber halt auch, oder für uns. Unsere Anregungen waren immer, Olli und ich, wir haben so einen Bock drauf, den ganzen Tag da zu sitzen und den ganzen Tag jede Session zu kommentieren. Also ich meine, hallo, guck dir mal die Übertragung an, die der Jack Nicklaus macht. Also hallo, das ist einfach geil. Da gucken wir selber rein und sagen, wow. Also, und das wir haben halt auch da Lust drauf, weil du stimmst die Leute ganz anders ein, wenn du einfach dann von der ersten bis zur letzten Session alles überträgst. So steigen wir mittlerweile ja gerade mal, wenn wir Glück haben, leider Gottes, also das ist wirklich schade. Der Startaufstellung. Wir müssen uns dann beeilen, dass wir schnell durch die Startaufstellung gehen und dann das Rennen kommentieren. Und du hast gar nicht die Möglichkeit, und das war auch unsere Anregung, die mal schauen, wie das Ganze umgesetzt wird, dass wir sagen, hey, wir müssen die Leute auf diese neue Rennserie, auf dieses neue Format, müssen wir einstimmen. Müssen wir halt erstmal im Voraus erklären, was ist denn die Formel E? Was ist denn da wichtig, was wir vorhin schon gesprochen haben? Einfach, um was geht's da? Weil ich glaube, dann kannst du auch nochmal mehr Leute erreichen, die einfach nochmal mehr Interesse haben und du kannst sie einfach an das Format dann binden. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir wenigstens das Qualifying jetzt auch mit drin haben. Und wir, wie gesagt, der Olli und ich, das ist unser Infostand, dass wir zumindest mal die Bitte rausgelassen haben, dass wir wenigstens bei den Europarennen dabei sind. Und ich hoffe natürlich, dass wir so viel wie möglich Sessions dann mit übertragen können. Ja, und dann, ich hoffe halt, dass ich in den nächsten 1-2 Wochen dann selber erstmal die Info bekomme, was dann genau passiert, weil es ist halt, wäre echt cool, wenn wir da mehr übertragen können, aber wie gesagt, in den nächsten 1-2 Wochen, glaube ich, kann man dann
vielleicht wieder drüber. Vielleicht erfahren wir auch im Vorfeld schon ein bisschen was. Ich schicke gleich nochmal ein Interview raus an Eurosport und hoffe auf eine nicht so ganz marketingsprachliche Erklärung. Da geht's halt genau um die Fragen. Also wie sieht das Rennformat aus und so weiter. Also da wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen was kommen auf unserer Seite.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Da werde ich das wahrscheinlich bei euch als allererstes lesen. Weil ihr könnt euch vorstellen, das ist ja Eurosport oder Discovery, was es ja ist. Es ist ja auch nur ein großer Konzern. Und bei uns, beim Olli und bei mir, kommt das wahrscheinlich zum Schluss an, was dann wirklich dann entschieden wird. Also von daher, ich bin gespannt auf euren Bericht.
Ja, ich auch. Weil normal, gerade wenn du sowas per Mail machst, dann ist doch viel, gewaschenes Zeugs, was du eigentlich kaum verwenden kannst, wo viel Wörter drinstehen, aber wenig Inhalt. Bin mal gespannt.
Ja, ich habe aber eine Sache, das ist eine geile Anekdote eigentlich bei dem Thema. Habt ihr das mitverfolgt? Ihr habt das bei Twitter gepostet, dass jetzt der Vertrag verlängert wurde. Der Daniel Abt hat das kommentiert mit einem sehr interessanten Bild. Ja. Und darunter hat dann noch jemand kommentiert, der Gernot Bauer,
ja, also,
den ihr das schon gesehen habt. Ja. Ihr wisst aber auch, wer Gernot Bauer ist, ja, oder?
Ja.
Ja, also ich fand das sehr interessant und er ja auch. Er hat ja auch einfach nur geschrieben, interesting. Also ich bin...
Müssen vielleicht kurz erklären, das Bild, was der Daniel gepostet hat, war so ein GIF, wo jemand so die Stirn in die Hand legt und so...
Und den Kopf schüttelt.
Kann nicht wahr sein, so nach dem Motto. Und haben dann auch ziemlich viele darauf reagiert, geliked, retweetet, übrigens auch Hans-Jürgen, sein Vater, und der Gernot Bauer, eben Host hier bei Eurosport, hat dann eben nur dieses Interesting. Also ich glaube, Daniel wird wahrscheinlich jetzt einen schwierigen Stand bei Eurosport haben.
Ja, also ich bin ja eh kein Fan. Ich meine, ja, Mund verbieten oder so, das soll auf gar keinen Fall sein, aber manchmal muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich, weil ich meine, die TV-Präsenz ist nun mal wichtig. Ich meine, man muss ja kein Fan davon sein, dass das jetzt weiter bei Eurosport ist oder so. Das ist ganz und gar nicht. Aber ich meine, die Jungs brauchen das Fernsehen. Und egal, ob das jetzt Eurosport, ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, wer auch immer. Du brauchst einfach die Leute. Und jetzt ist es halt bei Eurosport. Und deswegen, der Daniel wird trotzdem Interviews geben wollen. Ich fand's lustig. Also ich muss sagen, ich habe bei mir am Handy gesessen und dachte mir so, jawohl, weiter bitte. Also fight.
Popcorn raus, zugucken.
Genau.
Ja, wird eigentlich Zeit, dass mal jemand eine potente YouTube-Crew aufzieht und sich da als Medien irgendwie registriert und dann mal da durch die Formel E zieht und das Ganze einfach YouTube live streamt. Aber das wird wahrscheinlich nicht erlaubt werden, oder?
Ja, wobei ja, ich war ja, also als ich jetzt beim Berlin E-Prix mit dabei war, dann habe ich auch so einen kleinen Vlog für meinen Kanal gemacht und da habe ich halt gesagt, hier darf ich ein bisschen was filmen, weil ich meine, ich bin ja nur akkreditiert als Kommentator und die sind mega cool drauf. Ich meine, ihr kennt sie ja auch, wenn ihr dort unterwegs seid. Ich habe gesagt, darf ich ein bisschen was filmen? Ah, warte, da brauchst du ein anderes Leibchen. Hier kriegst du das und das Leibchen, also dieser Überzug, damit du halt erkannt wirst als Journalist. Und ja, hier. Und ja, kannst du alles machen, alles filmen, machen, tu. Wir freuen uns darüber, mach das auf jeden Fall. Das Einzige, was du halt nicht machen darfst, auch das ist überall so, fahrende Autos auf der Rennstrecke filmen. Weil, also
da gibt es halt nur den einen Feed für alle.
Genau, weil mit dieser Lizenz darfst du das nicht, weil da wollen sie natürlich ihre Lizenzen verkaufen, ihre Bildrechte. Das ist aber vollkommen logisch. Aber ansonsten sind die mega Fan davon. Also von daher, lass uns vier doch mal was machen.
Gerne.
Ja, wollte gerade sagen. Also entweder wir machen das oder hier der offizielle Aufruf an diejenigen, die Equipment und Bock haben und auch Zeit. Und
oh, Jan.
Auch irgendwie reisen können, ne? Jan zum Beispiel.
Ja, und also ich hab alles außer Zeit.
Ja. Ach so, ja gut, dann finden wir jemand, der Zeit hat und dann tut ihr euch zusammen. Genau. Nee. Wait, funktioniert auch nicht. Na, jedenfalls könnte ich mir das ganz gut vorstellen, ja. Du leitest den offiziellen Feed einfach durch oder verlinkst dann, wenn es um das Offizielle geht, dann auf deren Page. Und das Ganze drumherum und Trainings und Interviews und den ganzen anderen Kram kannst du tatsächlich selber live auf YouTube machen, wenn du das im TV nicht geboten bekommst. Ja. Da braucht man natürlich Leute, die ein bisschen Ahnung und auch ein bisschen Geld in der Tasche haben, um da vor Ort zu sein. Aber könnte man schon vorstellen, dass man das...
Ja, gucken wir doch mal bei den Europa.
So ein weltweites YouTube-Konglomerat irgendwie, wo dann die Leute vor Ort einfach sich zusammentun. Ja, die Macht des Internets nutzen.
Das ist aber echt cool. Die Idee ist echt nicht schlecht. Das muss ich mir jetzt echt mal gleich notieren hier. Das ist echt nicht schlecht, wirklich.
Ja, also, ihr habt alle gehört, dass das von mir kam, ja. Merkt euch das.
Ja, auf jeden Fall. Du kommst dann in die Videobeschreibung, kommst
du rein. Ach nee, die sitzt ja bei Jan.
Die ist doch beim Jan, die Niki. Ja, ja, bei mir
die sitzt bei mir. Die ist aber gerade wieder in Deutschkurs. Die letzten zwei Stunden ist noch beenden.
Ja. Ja, die will ja unbedingt in die Sendung kommen. Die muss halt einfach an ihrem Deutsch feilen. Ist ja nett mit dem Akzent, aber es ist noch zu denglisch.
Aber irgendwie auch süß.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich meine jetzt ihre Sprache. Also jetzt.
Ja, ja. Alles süß. Passt. Ja, was haben wir noch?
Wir können ja mal zuerst über die Vertragsverlängerung von Maro Engel zum Beispiel sprechen, beziehungsweise das ganze neue Line-Up von Venturi. Denn die haben ja am Freitagmorgen bekannt gegeben, dass Maro eben in seine zweite Saison geht und an seiner Seite ab sofort der Mercedes-Werksfahrer Edo Mortara, vielen bekannt aus der DTM. Der hat ja bei den Testfahrten in Valencia schon mal ein paar Tage gekriegt, konnte sich aufs Auto ein bisschen einschießen und hat sich dann letztlich gegen James Rossiter durchgesetzt, der auch noch Kandidat war. Und jetzt also dieses Duo zusammen nächstes Jahr für Venturi. Wie schätzt du das ein, Jan? Du kennst ja Maro ganz gut als engen Freund eigentlich auch. Wie schätzt du diese Fahrerkombo ein?
Ja, zum einen freue ich mich natürlich und ich wusste schon länger, dass der Maro halt auf jeden Fall dabei ist. Ich glaube, das war auch so ein offenes Geheimnis. Also, dass der Maro nicht dabei gewesen wäre, das wäre eine Überraschung gewesen auf jeden Fall. Von daher, ja, freut es mich zum einen für den Maro, aber auch für den Edo, weil der Edo, der hat halt dieses Jahr echt ein hartes Jahr gehabt in der DTM. Also muss man echt sagen, er wechselt, also es sind mehrere Dinge, er wechselt von Audi zu Mercedes, was ja schon mal krass ist, das eine, fährt dann aber nicht unbedingt vorne mit, was er sich, glaube ich, erhofft hatte. Und dann sagt Mercedes auch noch, ach, weißt du was, wir hören in 2 Jahren auf mit der DTM. Und schön, dass du aber letztes Jahr bei uns unterschrieben hast. Das ist halt schon hart als Fahrer. Und deswegen freut es mich halt auch für ihn, dass er jetzt da halt die Chance bekommt in der Formel E. Ich war ein bisschen überrascht dennoch. Also dieser Test, ja, okay, das war okay, dass er da den Test gemacht hat. Aber als er dann bestätigt wurde, das war für mich echt so ein bisschen eine Überraschung, weil er jetzt auch lange nicht mehr in irgendwelchen Formelautos oder so unterwegs war, anders als James Rosser. Und ich bin dennoch gespannt auf das Line-Up, weil der Maro und der Edo, die kennen sich am besten aus Macau vom FIA GT World Cup, als da beide immer in den GT3-Autos unterwegs waren.
Da haben sie sich nicht so gut verstanden, oder?
Ja, sagen wir mal, es war angespannt. Also, ja gut, ich meine, du musst jetzt auch sehen, das sind die beiden Fahrer in Macau, auf die es halt ankommt. Also, wenn du ein GT3-Auto dort einsetzt, dann musst du entweder einen Maro Engel oder einen Edo Mortara drauf sitzen haben. Ich meine, mittlerweile gibt es auch noch ein paar andere, aber die beiden, sie sind das Maß aller Dinge da drüben. Gerade Edo, der jahrelang dort dominiert hat, wirklich einen nach dem anderen gewonnen hat. Und dann kam der Maro und hat halt auch gesagt, so, Junge, ich kann das halt auch. Und die sind sich halt nie einerlei gewesen gerade. Ich kann mich da erinnern, ich glaube, es war vor 2 Jahren beim Start, als der Maro wirklich einen Bombenstart da hingelegt hat. Und auf dem Podium halt gab es dann noch die ein oder andere Diskussion, ob der Start dann jetzt wirklich so gut war oder ob es doch ein Frühstart war oder nicht. Und seitdem sind die beiden halt, ich sag mal so, beste Freunde werden es nicht mehr. Sie hassen sich jetzt, ja, aber beste Freunde werden es einfach nicht mehr. Aber das könnte vielleicht auch ein bisschen das Glück für Venturi sein, dass das Salz in dieser Suppe, dass die beiden das noch mehr anspornt, weil das sind beide feilschnelle Jungs. Und ich meine, Venturi hat letztes Jahr echt eine durchwachsene Saison gehabt. Der Maro hat richtig gute Leistung gezeigt. Die Technik hat leider Gottes oftmals nicht gespielt. Und deswegen glaube ich, dass sie sich trotzdem noch gegenseitig jetzt nach vorne peitschen können, gerade durch diesen kleinen Konkurrenzkampf, den es gibt. Weil immer der erste Konkurrent, den du hast, ist dein eigener Teamkollege. Und den gilt es zu schlagen. Und das wollen halt beide. Und das könnte, wie gesagt, das Glück für Venturi sein. Also ich glaube, wenn Venturi einfach diese kleinen technischen Dinge noch in den Griff bekommt, dann sind die dieses Jahr wieder,
was ist diese Saison wieder richtig. Was ist der Edo eigentlich so für ein Typ? Du kennst ihn wahrscheinlich auch persönlich, oder? Den Maro, den kennen ja die meisten. Und
ja, genau.
Edo ist für Edo viele vielleicht noch eher so ein unbeschriebenes Blatt jetzt aus Interviews vielleicht.
Ja, genau. Also der Maro, wie gesagt, hast du ja selbst gesagt, den kennt ja jeder. Der Maro ist halt mega umgänglich. Also er hat auch, ich glaube, die Jahre in der DCM, als das erste Mal in der DCM war, beziehungsweise als er dann raus war aus der DCM, die haben ihn auch geprägt, weil er gesehen hat selber so, läuft gar nicht so simpel, wie man sich das vielleicht immer denkt, weil du kommst relativ schnell über den Formelsport in die DCM. Und da ist er halt dann, ich kenne den Maro schon aus der Formel 3 Zeit. Wir sind zusammen bei meinem Vater Formel 3 gefahren, das ist schon ewig lange. Und das hat ihn so ein bisschen geprägt. Und deswegen ist er jetzt, also ich muss sagen, mega cooler Typ. Beim Edo war es halt auch so, da denkst du so am Anfang so, okay, was ist denn das für ein arroganter Typ? Das ist so, zumindest kommt er so rüber, aber ist komplett überhaupt nicht so. Also es ist mega lustig. Nun, ich kenne ihn ja auch aus dem Mercedes-AMG-Fahrerkader. Und es ist ein mega lustiger Typ, der halt echt witzig drauf ist. Ich kann mich erinnern, der erste Kontakt, den wir hatten, war, als er hat bei Instagram, Twitter oder so, hat er ein Bild gepostet von seinem neuen Dienstwagen, hat dann einen AMG gekriegt und da gibt es ja, kennt ihr diese Gurt-Dinger, die nach vorne fahren, damit du dich besser anschnallen kannst. Mhm. Also fährt der Gurt so nach vorne, damit du das besser greifen kannst und er hat ein Bild gepostet, dass er jetzt in seinem neuen Auto unterwegs ist und dieser Gurt-Ding war nach vorne und ich habe dann halt gesagt, du auch in einem AMG fahr wieder nach hinten, das musst du mal gucken und einfach okay, das ist ein cooler Typ, der halt einfach, aber trotzdem, ich glaube, wenn er einen Helm aufsetzt, hat er halt das Messer zwischen den Zähnen, genau wie es sein muss. Also aus dem Auto raus, super umgänglich, im Auto drin willst du, glaube ich, nicht ihn als Konkurrenten oder als Teamkollegen haben, weil er dann halt wirklich auch über Leichen geht. Das ist halt, glaube ich, das Schöne bei den beiden, dass die halt vorantreiben wird.
Wer wird da der am Ende die besseren Ergebnisse erzielen im Saison 4?
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer am Ende der Bessere ist. Tue ich mich wirklich schwer. Als Freund von Maro hoffe ich natürlich für den Maro, ganz klar. Aber ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig, weil ich glaube, der Edo wird auch richtig stark sein. Ich glaube, er braucht so die ersten 2-3 Rennen, müssen wir ihm mal ein bisschen geben. Das hat der Maro auch gebraucht, um sich da mal ein bisschen einzufinden. Oder ein ganz anderes Beispiel, den Felix Rosenquist, der auch die ersten Rennen gebraucht hat, um reinzukommen. Er war zwar feilschnell, aber im Rennen dann, ich glaube, das wird auch für den Edo schwierig am Anfang. Aber vom reinen Speed her, vom Grundspeed her, sind die voll auf Augenhöhe, die beiden.
Das wird echt spannend, glaube ich. Also ich stimme dir zu. Ich glaube, die ersten paar Rennen werden auch ziemlich schwer werden für Edo. Einfach, weil die Erfahrung fehlt mit Energiemanagement und weiß der Kuckuck. Alles, was so schwer ist in der Formel E halt. Auf einer Runde auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und naja, so ab vielleicht, ja, den ersten paar Europarennen wird es da richtig, richtig eng zwischen den beiden.
Ja, so ähnlich war es bei Maro ja auch mit Monaco dann, ne? Also der hat in den ersten Rennen lief es noch nicht so und dann Monaco Platz 5 war sein bestes Saisonergebnis auch. Und auch Mexiko zum Beispiel da im Qualifying war er super stark.
Ja, richtig. Ich meine, gut, Monaco, da fährt er jeden Tag lang, der Maro, ja. Also wenn er da nicht weiß, wo es rechts und links geht. Nein, aber genau richtig. Und das brauchst du als Rennfahrer auch. Du brauchst einmal so diesen Durchbruch, damit du dieses Selbstbewusstsein bekommst, dieses Selbstvertrauen und weißt, ich meine, wir Fahrer sind alle sehr selbstbewusst, das muss man dazu sagen, aber du brauchst einmal diesen Erfolg, um zu wissen, yo, läuft, ich kann das, ich weiß, wie das funktioniert. Und dann läuft es auch wirklich. Das ist dieser Flow, von dem man immer spricht, der kommt dann auch langsam rein. Und das hast du bei Maro richtig gut gesehen. Und wie gesagt, hätte die Technik mitgespielt, ich glaube, da hätten wir noch viel, viel mehr Highlights von Maro gesehen. Nicht nur im Qualifying, wo er echt immer stark war, die letzten Rennen, dann wirklich richtig stark mit dabei war. Und dann da mal ein Getriebeproblem, da mal dies, da mal jenes. Und das halt immer genau dann halt in seinem Qualifying auch. Ich sehe so viele Szenen in meinem Kopf, wo er einfach dann ausrollt während des Qualifyings oder stehen bleibt. Ja. Und das ist halt echt schade. Deswegen, wenn sie das in den Griff kriegen, dann sind sie mit der Fahrerpaarung Maro Engel und Edo Mortara, glaube ich, richtig gut aufgestellt.
Ich hoffe ja immer noch, dass James Rossiter irgendwie in irgendeiner Kapazität bei Venturi bleibt, weil das ist, glaube ich, man sagt ihm hinterher, dass er einer der besten Entwicklungsfahrer überhaupt sei. Die haben jetzt natürlich Michael Benyahir, den Marokkaner, der 17 Jahre alt ist, glaube ich, und da im Simulator ein bisschen umherfahren darf, was ziemlich, ziemlich geil ist mit 17 Jahren.
Jo.
Ich hoffe, wie gesagt, dass James Russell dann auch irgendwo irgendwie einen Kontakt zu Venturi hält, weil der kann besonders wichtig werden für die Saison 5.
Apropos Saison 5.
Nee, ich lass Timo erstmal reden.
Ja, geht auch in die Richtung Saison 5, weil wir jetzt gerade beim Line-Up Venturi sind. Es sind ja jetzt beides Mercedes-Fahrer und das ist ja auch kein Zufall. Also inwiefern da die politische Komponente jetzt wirklich eine Rolle spielt, wie sehr, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass sie auf jeden Fall eine Rolle spielt und dass es Gespräche gegeben hat zwischen Venturi und Mercedes. Und diese Platzierung von Edo Mortara jetzt natürlich auch eine Perspektive auf den Werkseinstieg bedeutet. Also ich weiß nicht, ob du da was weißt oder wie viel du weißt, Jan. Kannst du da so ein bisschen erzählen zu dieser ganzen Geschichte?
Ja, also ich weiß selber auch nicht genau, was da Sache ist und was da läuft, ganz ehrlich, weil ich in das Formel-E-Thema bin ich natürlich überhaupt nicht eingebunden bei denen. Aber ich kann einfach mal so meine Meinung dazu kundgeben, weil das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Also die beiden, du hast es genau richtig gesagt, die beiden sind Mercedes-Werksfahrer, sitzen jetzt ganz zufällig im Venturi drin. Und Mercedes, ich meine, der Einstieg, der ist, glaube ich, fix. Das ist das alles andere würde einen wundern, gerade wenn jetzt alle kommen, alle großen Hersteller.
Ja, Saison 6 steht ja, der Werkseinstieg.
Ja, genau. Ja, genau. Also Saison 6, aber mal gucken, was da vielleicht schon in 5 passiert, weil ich meine, je schneller du da drin bist in diesem Thema, das haben wir jetzt auch sehr gut gesehen bei Porsche. Da waren ja ganz zufällig nur für die Unterstützung der Fahrer waren dann in Valencia die Porsche-Ingenieure mit da. Was für ein Zufall. Ja, also gleich auch bei Mercedes, dass es auch kein Zufall ist, dass der Maro, der jetzt nur schon eine Saison weg hat und da gut unterwegs war, im Auto sitzt, der Edo, den man, und das ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich, den man halt auch irgendwas bieten muss, nach dem DCM-Ausstieg. Also ich glaube, das Thema ist nämlich genau das. Er hat jetzt unterschrieben und dann sagen die halt tschüss DCM. Und jetzt braucht man, glaube ich, eine Perspektive. Und ich glaube, das kam ganz gut, dass er bei dem Test auch gut unterwegs war. Und dass man da vielleicht auch perspektivisch gesehen für die Formel E-Saison oder Season 6 dann sich einen Fahrer sichern kann oder schon mal jetzt vorbereiten kann drauf. Mhm. Also von daher, ich glaube, dass der Maro auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen hat für die 6. Saison bei Mercedes. Und wenn der Edo auch ähnliche Leistungen zeigt wie der Maro in diesem Jahr oder beziehungsweise in der letzten Saison, dann wird er auch ganz oben stehen auf der Liste für das Cockpit im Mercedes dann. Ich bin nur mal gespannt, was die Saison 5 zeigt, weil ich glaube schon, dass Mercedes da irgendwie mit im Hintergrund einsteigt auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man jetzt zwei Fahrer bei Venturi sitzen hat, das wurde ja immer, klar, man hat Gespräche geführt, aber es wurde immer bestritten. Eine Übernahme oder so wird ja alles immer bestritten oder so. Aber ich glaube, dass es da schon den ein oder anderen Support geben wird. Das ist meine persönliche Jan Seifert-Meinung. Also das ist jetzt nicht irgendwie Mercedes oder irgendwas, weil ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube schon, dass man da halt irgendwie eine Zusammenarbeit in Saison 5 macht. Vielleicht auch, und das gab es ja auch schon die Gerüchte, nur mit der HWA, also mit dem Team HWA, dass man da schon die ersten Einsätze gemeinsam macht oder, um sich einfach vorzubereiten, weil du kannst als Hersteller nicht einfach so reingehen in diese Serie, ohne vorher Ahnung davon oder die Erfahrung gesammelt zu haben. Deswegen glaube ich, dass wir da schon Season 5 auf jeden Fall die Mercedes in irgendeiner Form sehen werden.
Vielleicht kann ich da mal gerade kurz so ein Roundup geben, wie gerade der Stand, so die Gerüchteküche berichtet. Und zwar ist es eben auch so, dass viel spekuliert wird, dass Mercedes eben, die haben ja sich damals diesen Slot gesichert zur Saison 5, diesen zusätzlichen 11. Team-Slot, dass die den wahrnehmen könnten und zwar mit HWA, also noch nicht Mercedes groß gebrandet, sondern wirklich als HWA Formula E-Team. Und dann eben als Kundenteam ein Jahr auftreten. Bisher war eher der Stand, dass man dann jetzt auch durch diese Verbandlung eben mit Venturi und auch mit ZF, die ja die Antriebe herstellen für Venturi, dass man da vielleicht dann Antriebe beziehen könnte. Also als Kundenteam von Venturi auftritt. Jetzt ist aber momentan so der Stand, so die jüngste Entwicklung, dass es wohl auch Gespräche mit Mahindra gibt, die ja auch einen sehr guten Antrieb gebaut haben. Und wenn ich da überlege, da sitzt zum Beispiel auch ein Felix Rosenqvist, der seine Beziehung zu Mercedes hat und jetzt ein Dani Junkardella beispielsweise in Valencia, der da getestet hat. Könnte es gut sein, dass die vielleicht überlegen, ja, der Venturi-Antrieb war jetzt nicht so stark letztes Jahr und auch bei den Testfahrten gerade sah er nicht besonders gut aus. Vielleicht geht man dann eher auf Mahindra-Kundenteam, fährt dann quasi in der fünften Saison als HWA Mahindra und ist dann zum Werkseinstieg, kann dann sogar auch bei den Fahrern relativ aus dem Vollen schöpfen. Nämlich du hast dann Maro Engel, du hast den Edo, du hast Felix Rosenqvist, du hast vielleicht einen Dani Junkadeja. Und dann sind noch weitere Fahrer im Gespräch, wie zum Beispiel Pascal Wehrlein, Maximilian Günther, Lukas Auer oder so. Und nicht zu vergessen, wer ja auch immer mal wieder so in der Szene schwebt, der Nico Rosberg, wobei ich es bei dem eher nicht vorstellen kann. Kennst du ihn eigentlich auch persönlich, Jan,
den Nico? Den Nico, also vom Hallo und Tschüss sagen, das ist ja der beste Freund von Maro. Ja. Und der, von daher so ganz kurz und natürlich durch die Mercedes-Familie so ein bisschen, aber persönlich jetzt würde ich das jetzt nicht nennen, dass wir uns wirklich kennen. Wir wissen, wer wir sind, glaube ich, gegenseitig, aber das war's auch. Und ich muss dir da aber so ein bisschen vom Gefühl her, also widersprechen Mahindra, weil ja, Dani Junkadeja ist ein Mercedes-Fahrer, wobei, ja, er hat jetzt die Reserverolle eingenommen im DCM-Team, um ihn da vielleicht noch ein bisschen mit bei sich zu halten oder so. Im GT3 ein paar Einsätze gemacht. Glaube ich nicht so richtig dran. Und Felix Rosenqvist, der ist mal fast komplett weg von Mercedes. Klar hat er immer noch die Beziehungen, irgendwie vielleicht die Handynummer vom Uli Fritz und vom Toto Wolf im Handy in der WhatsApp-Gruppe. Aber weil der fährt jetzt zum Beispiel auf einem Ferrari in Macau. Also der ist da komplett mal raus aus dem Thema. Den hat man auch gar nicht irgendwie vorgesehen. Die Einschreibeliste für Macau, die wird jetzt nächste Woche, glaube ich, kommen. Da werdet ihr sehen, dass da ganz andere Fahrer auf dem Zettel stehen bei Mercedes. Also ich glaube, mit Venturi ist man, glaube ich, näher dran an der Wahrheit mit den Gerüchten als mit Mahindra. Ja, ich verstehe das mit dem Ansatz des Antriebes, dass man da natürlich schon auf einen stabileren Antrieb setzen kann, auf einen besseren Antrieb. Aber dennoch glaube ich, was die rein Spekulation aufgrund der Fahrer angeht, glaube ich, das ist nicht so wie das mit Venturi.
Dann lass uns doch mal nach all der Gerüchtelei noch mal ein bisschen was Handfestes angucken. Jetzt sind doch gerade letzte Woche die Formel E Gladiatoren in Rom eingelaufen und alle waren so, wow, seid ihr auch so hyped?
Ja, Mann, aber absolut.
Ja, Mann.
Ein so geiles Video, so geile Fotos, die Strecke ist gut. Ich hab da, ja, muss da nicht zur Schule gehen sogar. Da ist dann hier die Zeit, wo ich Abi schreibe, super geil. Ich könnte vielleicht sogar nach Rom kommen und ich hab richtig, richtig Bock drauf.
Also, soll ich euch mal ein bisschen so das Ganze killen jetzt? Ich bin nämlich bei sowas immer vorsichtig mittlerweile.
Ja.
Also, es ist geil, auf jeden Fall. Also ich finde es auch total geil, irgendwie Rom und so, total cool. Aber mit Streckenlayouts und sowas, da bin ich mittlerweile vorsichtig, weil es gab ja schon die ein oder andere Veränderung in den letzten Saisons, die dann halt noch eingetreten sind. Also von daher, wenn das wirklich so kommt, wie es jetzt vorgestellt würde, dann ist es cool. Dann ist es, glaube ich, richtig, richtig cool. Ihr habt ja auch da bei euch bei Twitter den Retweet gemacht von dieser Simulation. Und das sieht schon spannend aus, das Ganze. Also wenn das so kommt, dann bin ich auf jeden Fall auch vor Ort. Egal, was Eurosport sagt oder nicht sagt. Weil ich glaube, das ist cool. Auch diese Kulisse einfach nur. Ich meine, fahr mal mit dem Rennauto durch Rom. Also das ist schon cool. Es ist halt, so blöd wie das klingt, es ist halt nicht Berlin oder Paris, sondern es ist halt einfach mal Rom. Das von daher. Und die Strecke, die sieht auch sehr, sehr spannend aus. Wieder die Boxengasse, komplett an einem anderen Ort als die Startziellinie. Das ist halt auch wieder sehr interessant. Das ist halt auch was Spezielles, was es eigentlich nur in der Formel E gibt. Und das halt auch immer was mit Strategie zu tun, weil ich meine, du musst dann genau schauen, du hast halt diese halbe Runde mehr, die du fahren musst oder weniger und so weiter. Ja. Also das macht auch immer für die Strategie ganz, ganz viel aus.
Ich reiße mal ganz schnell die Fakten ab zum Kurs, dann haben wir das der Vollständigkeit halber. Also Länge 2,86 Kilometer, damit ist sie die zweitlängste im Rennkalender. Und mit 21 Kurven dürfte es, glaube ich, die Strecke sein, in der man am meisten lenkt, ne? Drei Schikanen.
Ah, Uruguay gab es noch. Punta hatte, glaube ich, auch.
Punta hatte auch so. Kurven. Ja, die waren auch so, aber die ist ja nicht mehr drin. Leider. Schöne Strandrennen.
Ja. Zählt nicht.
Ja, aber
dafür aber genauso schnell wie Rom.
Ja, aber viel lenken ist ja cool. Also ich meine, das ist halt, das ist ja wirklich so. Also ich meine, Sind wir doch mal ehrlich, ich meine Formel-E-Auto, ich meine mit dem Energiehaushalt und so weiter und so fort, sind ja so bei knapp 200 km/h ungefähr, was wir ein bisschen über 200, was wir so erreichen können mit dem Formel-E-Auto. Und je mehr Kurven das hat, desto spektakulärer wird es, desto mehr muss der Fahrer auch arbeiten, je mehr muss er auch aufpassen, was rausbeschleunigen, was Coasting angeht und so weiter und so fort. Das heißt also wirklich Energie sparen. Und das macht sie wieder interessant. Und das, je mehr Kurven, von mir aus könnten die da 50 Kurven reinbauen, wenn es darum geht, weil das einfach dann, es wird immer spannender. Ich meine, 50 ist vielleicht ein bisschen viel, aber so mit den 20 Kurven, ja. das ist sehr, 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 sehr spannend. Glaube ich, das wird einer der, so können wir schon mal ein bisschen vorgreifen, glaube ich, einer der sehr spannendsten Grand Prix oder E-Prix, die wir haben.
Ja, das ist ja der alte Formel-E-Leitsatz, mehr Kurven, mehr gut.
Ja, richtig, genau.
Aber weiß jeder,
die alte Weisheit.
Wie schätzt du die Überholmöglichkeiten ein? Weil es gibt relativ kurze Geraden nur und auch jetzt zum Beispiel auf der Start, ich glaube, der Weg zur ersten Kurve ist sehr kurz. Glaubst du, dass wir so eher so ein bisschen Prozedere sehen, viele Unfälle oder dass es auch spektakuläre Überholmanöver gibt? Wenn ja, wo?
Es ist so, dass bei der Formel E, das, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass du dich halt echt mal schön anlehnen kannst und da halt auch mal ein bisschen dich vorbeiquetschen kannst. Und ich glaube, solche Überholmanöver werden wir sehen. Also nicht diese typischen, ich saug mich im Windschatten an, fahre einen Kilometer meinem Vordermann hinterher, schere dann kurz vor Ende aus und bremse mich vorbei. Ich glaube, das werden wir nicht so viel sehen, aber wir werden halt genau in diesen engen Kurven sehen, nach einer kurzen Geraden, vielleicht die Kurve vorher besser rausbeschleunigen. Dann, weißt du, wenn du so mittelschnelle Kurven hast, dann kannst du halt da genau die Chance nutzen, vielleicht besser rauszubeschleunigen und dann dich vorbei pressen wirklich. Und das ist das, was wir sehen wollen. Wirklich mal vielleicht noch ganz leicht berühren, da mal ein Flügelchen wegfliegen und so weiter. Denn das macht's aus und das ist dann das Schöne. Und das werden wir da sehen. Also ich glaube schon, dass wir Überholmanöver sehen werden, aber nicht so die typischen Überholmanöver, die man sonst kennt.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird eine sehr interessante Strecke, sehr cooles Layout. Und am 14.04., glaube ich, ist es, ne? Ja, dann sind wir das erste Mal in Rom. Vielleicht ja auch alle vor Ort und machen einen Vlog aus der Boxengasse, wer weiß.
Oder eine Live-YouTube-Sendung oder so, was weiß ich.
Ja, wir kriegen wahrscheinlich viele Mails nach dieser Sendung. Gut, nach dieser Sendung ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Also nicht, dass wir schon am Ende wären. Wir sind ja schließlich Episode 50, die kann nicht kurz ausfallen. Aber der Jan hat noch eine längere Reise vor sich heute und wird die jetzt auch gleich in den nächsten Minuten schon antreten müssen, denn sonst gibt's hinten raus, glaube ich, Terminprobleme. Deswegen fürchte ich, Jan, müssen wir uns fürs Erste von dir verabschieden. Ich habe schon rausgehört, vielleicht hören wir uns nochmal, aber da will ich jetzt mal nicht zu viel versprechen. Schließlich wollen ja Alejandro und Niki auch noch in die Sendung und wir haben nur eine die Woche, also es ist begrenzt, ja, alles begrenzt.
Ja, richtig, richtig. Aber solange wie die Niki schon mit ihrem Deutschbus da hin und her macht, da kann sich ja vielleicht ein bisschen hinziehen. Nein, vielen, vielen Dank.
Wirst du Gelegenheit nutzen können.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Gerade beim Jubiläum ist wirklich richtig, richtig cool. Ist echt eine Ehre auch für mich, also weil es wirklich was Besonderes ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute, vor allem also auf die nächsten 50 mal mindestens, wenn nicht sogar nächsten 500 oder wie viel ihr noch machen wollt.
Freude bei
also
Phil.
Daher das ich, ja.
Genau, mein Job ist nicht, ja.
Also von daher, richtig cool. Ich muss auch sagen, also nochmal, also jetzt, ich will jetzt nicht leimen, das ist ernst gemeint, was ich jetzt sage, weil es ist für den deutschsprachigen Raum wirklich Gold wert, euch zu haben. Weil ihr einfach, glaube ich, dem Zuschauer, der vielleicht auch ein bisschen kritisch der Serie gegenübersteht, einfach wirklich simpel rüberbringt, was die Formel E ist und das einfach mal ein bisschen an den Mann bringt. Und das braucht man einfach und deswegen macht weiter auf jeden Fall. Ich werde jetzt nämlich, wie du schon sagst, ins Auto einsteigen und dann schnell zum nächsten Termin fahren. Gerne, gerne bin ich wieder mit dabei beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder wann auch immer, wenn ihr das wollt. Sehr, sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns nämlich bei den Europarennen, hoffe ich.
Ja, mal. Auch dir. Ganz vielen Dank.
Ja, danke fürs Mitmachen und vorsichtig fahren, ne? Schnell und sicher, weißt ja, wie es geht.
Ja, genau, immer rechts und Leute grüßen.
Ich finde
genau.
Das ja so geil hier, wie bei Wetten, Gas so, der Star muss zum Flieger.
Ja, genau.
Ja,
aber warte.
Ja, genau.
Also Jan, besten Dank.
Also gute Spaß euch noch.
Danke Jan.
Dankeschön.
Bis bald.
Macht's gut, bis bald. Ciao.
Bis bald. So, das war's erstmal von E-Pod diese Woche. Nein, natürlich nicht. So, dann gehen wir mal noch zu den paar Themen auf dem Zettel, die noch anstehen. Wir haben uns ja gedacht, zur 50. müssen wir ein paar spezielle Dinge irgendwie auf den Weg bringen. Zum einen der erste Stargast im E-Pod und wenn ich mir das so angucke, wahrscheinlich nicht der letzte. Schauen wir mal, was da noch draus wird. Die Liste derer, die mitspielen wollen, wird immer länger. Ich kriege die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten. Und was wir uns noch ausgedacht haben, wir könnten ja die Hörerinnen und Hörer mit mehr Content ausstatten, ne? Tobi? Gerade der Tobi ist da ja so die treibende Kraft, was es, wenn es darum geht, Content zu schaffen. Wir haben das ja alle live erlebt, als er sich gesagt hat, ich mache jetzt mal hier einen Fakt der Woche, den mache ich jetzt immer. Und seitdem haben wir ja den Fakt der Woche. Und dafür sind wir natürlich dankbar. Und auch abseits des Podcasts und auch jenseits der Website schafft der Tobi vieles an Wert und Ideen. Und er ist einfach super umtriebig, der Typ, ne? Und irgendwann habe ich mal gesagt, es gibt ja diese Patreon-Geschichte. Also wer das nicht kennt, Patreon ist sozusagen Support Your Local Podcast, sage ich mal. Ja, also du kannst Leute, die wie wir Podcasts machen oder YouTuber oder sonstige wertschaffende Menschen, kreative Leute unterstützen, indem du sagst, ich spende hier jeden Monat $1, $2, $3 und unterstütze damit nicht nur die Leute und habe dabei ein gutes Gefühl, sondern ich krieg auch noch was extra. So. Und das ist gerade in der Podcasterei so eine Sache mit der finanziellen Unterstützung. Wir wollen alle keine Werbung machen, wir wollen euch nicht langweilen mit Dingen, die euch nicht interessieren und deswegen wollen wir zum 50. E-Pod jetzt auch eine Patreon-Page launchen und über die wollen wir an dieser Stelle kurz sprechen und die ein bisschen promoten, vielleicht euer Interesse dafür wecken, uns an dieser Front zu unterstützen und dafür auch noch was zu bekommen. Denn, Tobi, da gibt's ja Rewards auf Patreon. Wenn man sagt, man wirft hier $1 ein oder zwei, da kriegt man auch was dafür. Willst du ein bisschen erzählen, was wir den Leuten bieten oder soll ich jetzt einfach weiterreden? Ich rede dann immer so viel, wenn ich einmal angefangen habe.
Du, ich ja, das ist deshalb bist du der Richtige für einen Podcast.
Ach so.
Ja. Na, es gibt jede Menge geiles Zeug. Also, es ist halt wirklich nur so weiß ich nicht, so ein halber Döner, den man bezahlt, einmal im Monat und meine Güte, wie oft gehe ich Döner essen im Monat?
Ja, du bist ja Berliner, also, ne?
Ja, eben. Deswegen Local Food, support your local food stand. Und ja, und wer möchte, ihr sollt natürlich jetzt nicht hier ein Dispo aufnehmen und uns euer Geld geben, aber wer möchte, der kriegt für eine ganz, ganz kleine Spende so tolle, ja, kleine Goodies. So zum Beispiel für $1 im Monat. Also das ist wirklich nix. Kriegst du als Zuhörer jede Episode, die wir machen, live. So, das machen wir sonst nur nach dem Rennen, aber wenn du $1 uns über Patreon zur Verfügung stellst, kannst du jede Episode live hören. Bei $2 jede Episode live und den kompletten Mitschnitt, so mit Pre- und Post-Show, was wir paar Wurstbrote hier noch vorher und nachher labern.
Und das ist ja auch weltexklusiv quasi, ne? Denn Pre-Show, Post-Show gibt's ja nur, wenn wir Live-Sendung machen und auch nur, wenn du in dem Moment zuhörst und auch nur, wenn du früh genug anfängst. Also sonst kriegst du das natürlich auch nicht mit. Denn das passiert einmal im Internet und dann ist es vorbei. Und für $2 kannst du es immer haben.
Richtig. Und für $3 gibt es alle O-Töne, die wir sammeln. Also wir sind ja alle hochqualitative Journalisten oder so ähnlich. Und vielleicht redet man dann auch hin und wieder mal mit Leuten, die so vielleicht interessant sind. So, wenn wir in Berlin sind, natürlich ganz viel. Da haben wir jetzt Maro Engel gehabt zuletzt. Ja, wenn man auf dem Eurosport-Launch ist oder wenn Audi ein neues Auto vorstellt. Jedes Mal, wenn wir irgendein Interview sammeln und das aufnehmen, dann kommt das in voller Länge online direkt in deinen Podcatcher. Ja, und das für wirklich nur $3. Und dann für $4.
Das ist Tobis
mein
Baby.
Mein absolutes Herzensprojekt. Das ist mein Baby. Das hat Phil so schön bezeichnet. Extra Content, ganz ohne extra Aufwand. Jedenfalls für euch.
Ja, für uns doch ganz schön.
Wir haben uns nämlich überlegt, dass man vielleicht ein Sonderformat machen könnte, dass es statt einer E-Pod-Folge einfach mal zwei E-Pod-Folgen gibt, in einer Woche im Monat. Einmal monatlich gibt es dann eine, naja, E-Pod-Plus-Sonderfolge quasi.
E-Pod-Plus.
Ja, genau, das war der offizielle Jingle.
Und da, naja, arbeite ich seit einiger Zeit an einer hübschen Reportage und naja, das sollte sich so auch so weiterziehen. Also,
Tobi, du hast gesagt, du hast einen kleinen Teaser. Haben wir einen kleinen Teaser?
Wir haben einen kleinen Teaser. Spiel mal ein.
Ja, mach ich mal.
Ein junger Journalist aus London deckt den größten Formel-E-Skandal bisher auf. Infos über einen mutmaßlichen Betrüger im Fanboost-Voting. 12 Rennen, 36 Fanboost, 6 Fahrer, die den Boost bekamen.
Für London lag meine Priorität also auf dem Quelltext der Website.
Ganz eindeutig von Computeralgorithmen manipuliert.
Sie brachten meine Ergebnisse zum Teleskop, um zu prüfen, ob sie übereinstimmten. Und das taten sie.
Machtlos gegen das Imperium der Fake-Profile bis heute manipulieren können.
Ja, cool. Also ich finde, da hat der Tobi einiges an Arbeit reingesteckt und er hat es auch so wunderschön alles aufbereitet und zusammengeschnitten und mit Musik und einer Storyline und einem roten Faden und all diesem Zeug und auch Synchronsprechern, ja. Also es gibt eine Übersetzung der englischen Originaltöne und es sind natürlich Leute, die man kennt aus der Podcast-Szenerie, die hier die Synchronisation gemacht haben. Also da steckt schon richtig was drin.
Weltbekannt.
Der ePod Plus.
Und wer uns wirklich gern hat, ja. Also der wer wirklich gerne mal sich mit Timo abends auf ein Käffchen treffen möchte und dann, naja, noch kuscheln mag.
Hallo.
Der wird dann...
Hallo.
Ah ja, schön. Der kann unser Premium-Supporter werden und der bekommt nicht nur einen Abend mit Timo, sondern auch einen ganz persönlichen Dank in einer ePod-Folge. In aller Öffentlichkeit... danken wir dir für deine Unterstützung.
Ja, da musst du schon ein bisschen crazy sein, um es zu machen, aber wir mögen ja crazy Leute und deswegen, gucken, ne? Kann das sein. Man kann ja auch sich so die Top-Level-Reward klicken, so einmal und danach macht man halt dann ePod Plus-Level oder den $3-Level oder so, was man gerne möchte, ne? Denn wenn ich mir jetzt hier so ein Reward-Level klicke, heißt das nicht, dass ich das jetzt für immer und ewig bezahlen muss, ja? Man kann das auch mal vorübergehend machen, man kann das mal ausprobieren, man kann dann mal schauen, oh, bringt mir das was und Pre- und Post-Show ist eigentlich viel interessanter, als ich dachte oder vielleicht genau auch nicht. Dann kann man sich's auch einfach wieder anders überlegen und das Ganze wieder bleiben lassen. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinschaut, wenn ihr mal guckt, ob da was ist, was euch interessiert. Und einfach mal das Experiment wagen, reinhören und gucken, was passiert. Wir würden uns freuen.
Aber wie gesagt, jetzt hier keinen Kredit aufnehmen, um uns euer Geld zu geben. Wer geben kann und geben will, der darf das tun. Wer nicht, zeigt's der besten Freundin und das wäre auch schon cool.
Genau, das ist sowieso immer das A und O, ne? Das gilt für die YouTuber zum Beispiel. Da ist ja auch immer so dieses, ja, Daumen hoch ist nice, aber kannst du vielleicht das Video weiterschicken, ist viel cooler. Das gilt natürlich für Podcasts ebenso. Wir freuen uns über jede Rezension und jedes Sternchen bei iTunes, aber viel mehr haben wir noch davon, wenn du rausgehst und sagst, ha, dieser ePod, geile Sache, musst du dir mal anhören. Und Leute hören sich das an. Und nach diesem klassischen Schneeballsystem verbreitet sich dann unsere Hörerschaft. Das hilft uns noch viel mehr als die eben erwähnten anderen Möglichkeiten. Also immer rausgehen und immer sagen, hier, ePod ist geil, dann wird's alles besser.
Ja, ganz großes Zeug heute unsere 50.
Mann, was heute schön. Alles los ist.
Gab's dann jetzt für dich auch einiges zu lernen heute?
Absolut, ja. Ich weiß jetzt, dass ich einen Abend mit mir gewinnen könnte. Das wusste ich vorher nicht.
Genau, das ist für dich auch noch leicht zu realisieren. Das ist doch alles optimal. Ja, so ist das. Wir können ja noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder? 50 Episoden, da ist doch einiges passiert, was die Hörer nicht so mitbekommen haben.
Ja, das stimmt.
Also, wir haben vorhin auch mit dem Jan schon drüber gesprochen. Die eine der schönsten Geschichten war ja, als der Tobi so müde war, ne? Ich weiß nicht mal, welche Episode es war. Oh. Jedenfalls wollten wir Sonntagnachmittag irgendwann aufnehmen und haben, glaube ich, alle, die irgendwie Wert schaffen und übers Land verteilt sind, eine WhatsApp-Gruppe und haben uns dann geeinigt auf eine Uhrzeit und was sind die Themen und so weiter. Und dann, das war irgendwie morgens um 11 oder so, glaube ich, haben wir uns verabschiedet mit, ja gut, dann um 17 Uhr. Und ja, der Timo war da und ich war da und wir hatten uns zusammen gestudio-linkt und der Tobi kam irgendwie nicht, haben wir uns jetzt erstmal nichts dabei gedacht, obwohl wir schon skeptisch waren, ja, denn der Tobi ist jetzt nicht bekannt für Unpunktlichkeit. Ja, genau. Der ist lieber 2 Minuten zu früh als eine zu spät. Und da haben wir uns dann schon ein bisschen gewundert. Richtig gewundert haben wir uns nach 10, 15, 20 Minuten, weil nichts kam und auch auf unsere Nachrichten keine Antwort kam und die wurden auch nicht zugestellt. Oh, hier WhatsApp hat uns erzählt von das letzte Mal online 11 Uhr. Da haben wir dann schon angefangen, uns Sorgen zu machen, oder Timo? Ich meine, Berlin ist ja auch eine Großstadt und so, viel zu gefährlich. Ja.
Wir haben schon ein bisschen geschwitzt und haben, man kennt das ja so als Vater. Also ich jetzt nicht, aber du.
Ich wollte gerade sagen, da habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Und ja, Tobi, unser kleiner Bengel, ist dann einfach weg und Oh, es war schön.
Ja. Allein im Großstadtdschungel. Der war einfach nicht, ja, wir haben schon gedacht, keine Ahnung, ist er hinterm Bus gelaufen oder was ist passiert? Und ja, stellt sich raus, abends, ich weiß jetzt auf die Uhrzeit nicht mehr, es waren bestimmt schon 8:30, 9:00 irgendwas. Wir hatten dann die Sendung im Kasten, der Timo und ich. Nee, wir haben sie verschoben auf den nächsten Tag, oder? Wie war es?
Ja, ich glaube, wir haben sie verschoben, ne?
Ich glaube, wir haben sie verschoben, weil wir nicht wussten, was jetzt hier los ist. Und abends, 8:30 oder so, schrieb dann da Tobi in WhatsApp die erleichternde Nachricht mit den Worten, oh, ich habe verschlafen.
Ja.
Was war da ja, los, Tobi? Klär mal auf. Wir fordern Transparenz.
Ich glaube, wir haben so... Wir wollten so um 17 Uhr aufnehmen oder sowas oder 16 Uhr und ich hab halt gedacht so, okay, Netflix ist echt ermüdend gerade, 15 Uhr, legst du dich mal hin und machst mal ein Äuglein zu, bist eh wieder wach. Denkste, war ich nicht. Ja, und dann habe ich halt wirklich 4 Stunden geratzt am Nachmittag und hab die Episode verschissen dabei.
Naja. Aber wir haben sie nachgeholt und dir ist nichts passiert. Und wir haben jetzt was zu erzählen.
Ja, ich bin ja immer noch. Am Ende war alles gut. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
Ja, ich war ja nicht das Einzige, was passiert ist in 50 Folgen. Also ich erinnere mich noch, als Timo umgezogen ist und dann mal eine Episode lang aus dem Schrank moderiert hat.
Ich habe, glaube ich, auch das Foto noch.
Das muss so Anfang März gewesen sein oder Ende Februar, als ich nach Hamburg gezogen bin und wir hier einen Schrank gekauft haben für das Schlafzimmer und ich sitze hier, mein Büro ist quasi auch im Schlafzimmer. Und deswegen war hier großer Schrankaufbau und da ich jetzt handwerklich auch nicht der Geschickteste bin, hat das gut 2 Tage gedauert. Das heißt, dieser Schrank in seiner ganzen Wucht lag auf dem Fußboden und ich musste irgendwie gucken, dass ich an meinen Schreibtisch komme. Also musste ich in diesen Schrank irgendwie reinkrabbeln und aus dem Schrank, ich habe dann den Jungs ein Bild geschickt, damit man sich da mal das vorstellen kann. Das war sehr witzig und am Ende waren irgendwie auch meine Beine komplett taub, weil ich halt auf so einem Brett saß und
Ja, aber siehst du mal, was für ein Einsatz wir hier bringen für dieses Projekt. Ja, das ist schon auch nicht ohne. Muss man schon mal sagen.
Oh, ja, aber wenn ich da zum Beispiel an Folge 1, glaube ich, was denke, auch ein Highlight der Podcast-Geschichte. die Fans erzählen es sich heute noch. Phil, das war dein Alleingang.
Deine Sternstunde.
Ja, Hochspannung das war in Hongkong.
Ja, genau. Also ich habe hier in unseren Notizen geschrieben, Phil langweilt mit Hochspannung in Hongkong. Und ungefähr so war das. Also es war für mich gar nicht so langweilig, ehrlich gesagt. Ja, also wenn ich da jetzt so zurückblicke und auch relativ zeitnah nach dieser Episode, habe ich schon gedacht, ist das nicht die beste Podcast-Episode irgendwie ever. Aber also ich hab schon ganz schön geschwitzt auch, ja. Ja, ich glaub's gar nicht.
Das war die einzige Folge, die du alleine gemacht hast, oder?
Ja, das war gleich ja irgendwie am Anfang und da musste ich das alleine machen und da waren wir uns auch noch nicht so klar, wie wird denn das jetzt? Und da haben wir ja auch noch gedacht, ja, dann wird das meistens der Phil alleine machen und ab und zu kommt ja mal einer von denen, die auch was wissen dazu, damit es irgendwie spannend bleibt. Und ja, da haben wir dann gesehen, so richtig geil ist es nicht. Und es war wirklich anstrengend. Ich musste da viel vorbereiten und ich hatte auch mehrere Anläufe gebraucht und du musst da einfach im Alleingang so ein Rennen nachbesprechen. Es war nicht so ganz einfach, ne? Interessanterweise hat sich dann herausgestellt, wie viel Input man in unter 10 Minuten auch liefern kann. Ja? Also ich glaube, ich habe nicht viel nicht erwähnt, aber es war trotzdem einfach super schnell vorbei. Das war jedenfalls die kürzeste Episode, die wir jemals hatten mit, ich habe es irgendwo stehen, 7 Minuten 43. Das war schon eher handliches Format im Vergleich.
Es war aber auch echt geil, irgendwie einfach dann fuhr Maro Engel durch Kurve 5. So richtig schön chronologisch, was ist passiert.
Ja, genau. Ja, ich musste mich an irgendwas festhalten. Ne? Da habe ich gedacht, probierst du mal so, nächstes Mal machst du anders. Kann man ja dann anpassen. So Inspect and Adapt, gucken, was passiert ist und anpassen. Alles, was nicht gut war, nicht mehr machen. Und das haben wir ja dann auch gemacht, ja. Also das war die erste Rennnachbesprechung mit 7 Minuten 43 und wenn wir jetzt Rennen nachbesprechen, sind wir bei 1,5 Stunden. Also das spricht doch Bände.
Und machen das Ganze live und zu dritt.
Ja, das ist doch super, oder? Ich meine,
Evolution.
Ja, wir wären jetzt auch ohne so ein Fail wahrscheinlich da auch nicht unbedingt hingekommen. Also wenn ich das schon immer super gemacht hätte, dann wäre das nie so gut geworden, wie es jetzt ist.
Geil war ja auch einmal, ich erinnere mich gerade noch dran, wie ich, meine erste Podcast-Folge hier, der erste Podcast meines Lebens. Und ich setze mich hier hin, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft auf Philips Anweisung. Und ich so, okay, jetzt geht's los und richtig geile Qualität, vorher noch alles geprüft. Und dann wollen wir aufnehmen und... Alle fragen sich schon vorher so, dein Mikro halt aber komisch.
Genau, ich höre nur Tastaturklicken, Maus und es rauscht. dann legt er eine DVD ein, was ist los?
Ja, und dann stellte sich ich, Viertelstunde nachdem wir aufgehört haben aufzunehmen raus, ich habe gar nicht über mein Mikrofon aufgenommen, sondern über das Mikro meiner Webcam, über den Computer. Ding, ding. Fail! Und deswegen klingt meine erste Folge richtig nach richtiger Grütze. Und danach wurde es, qualitativ nicht unbedingt besser vom Inhalt, aber immerhin vom Ton.
Ja, es ging aber steil aufwärts. Es gibt immer eine Lernkurve dabei, ne? So ist das halt.
Ja, das ist so dieser typische Startup-Prozess. Irgendwas ausprobieren, auf die Fresse fallen und aufstehen.
Genau.
Mund abwischen, weitermachen.
Genau, Krönchen richten und dann einfach in die andere Richtung gehen.
Und dann kommt irgendwann auch der Mercedes-Werksfahrer.
Ja, wir sind weit gekommen in 50 Episoden.
Oder wieso einfach im Februar war das, glaube ich. Ich einfach so spontan in der ich glaube, das war als Berlin vorgestellt wurde oder sowas, ne? Als das erste Mal gesagt wurde, ja, wir fahren nach Berlin und dann im nächsten Monat, nein, wir fahren nicht Berlin, aber dann wieder, ja, aber nein, aber ja, aber doch, aber nein. Ich glaube, in der ersten Folge, wo es darum ging, ja, wir fahren auf jeden Fall nach Berlin, habe ich dann eine neue Rubrik spontan in der Folge etabliert. Vorher noch gesagt, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber mache ich mal vielleicht. Ja, und dann entstand so der Fakt der Woche. Man hat es live gehört und es ist im Internet.
Ja, zack, bumm.
Mittlerweile fester Bestandteil und ich glaube auch eine der gefühlt der beliebtesten Rubriken, oder? Weil wir haben ja eh nur Wetter und den. Und
genau, also ich glaube, da hat der Fakt der Woche gute Chancen, die beliebteste Rubrik zu sein. In dem Ranking zumindest, ne?
Ich denke auch.
Ja, aber dann können wir.
Wir können ja mal überlegen. Oh, wir können auch mal die Fans aufrufen, die Hörer, ob die Ideen haben, ob wir mal so vielleicht noch ein, zwei neue Rubriken zumindest mal andenken, ob wir vielleicht noch mal was Neues einführen, was man so jede Woche macht.
Ja, also wenn ihr was habt, was ihr schon immer irgendwie haben wolltet, ne? Einfach melden. Sein lassen können wir es ja immer noch. Mhm. Ja, das ist natürlich.
Was mir spontan einfällt, wäre zum Beispiel so ein vor dem Rennen Wochenende die Folge, dass man mal Tipps abgibt, Podiumstipps oder so, wie es bei Sky oder so. Okay,
da,
es hat
da liege ich, machen wir nicht. Ja, nicht deswegen, aber da bin ich immer super schlecht bei sowas, ne? Also da verliere ich immer.
Ja, ich auch.
Ach so.
Besonders in der Formel E, weil da kann alles.
Da kann alles passieren. Ja, nee, keine Ahnung, aber können wir natürlich machen. Wir können es zumindest ja auch.
Sendet euch eure Ideen zu.
Könntest du zumindest ja auch mal machen einfach. Wir können ja, wie wir das bisher ja auch gemacht haben, Sachen machen und dann wieder lassen, wenn die nicht gut sind.
Richtig.
Was wir aber nicht lassen, ne, ist der Fakt der Woche, ne? Ich würde sagen, der kommt einfach jetzt, oder? Ab geht's.
Der Formel E Fakt der Woche.
29 Stunden, 56 Minuten und 18 Sekunden Podcast-Daten haben wir schon hochgepumpt ins Internet. Jetzt mit dieser Episode natürlich noch eine Stunde mehr wahrscheinlich. Aber diese 29 Stunden, 56 Minuten, 18 Sekunden ist die Gesamtdauer aller bisherigen E-Pod-Episoden.
Wow. Guck mal an. Gar nicht so schlecht.
Da kann man mal ordentlich im Fernbus fahren.
50 Episoden, 30 Stunden, ja. Ganz gut. Ich glaube ja, wenn wir bei 100 sind, dann ist die Stundenzahl näher an der Episodenzahl, weil wir einfach so die Zeit pro Sendung, das ist tatsächlich ganz schön gewachsen über die Zeit, ne?
Ja, ich weiß noch, wir haben damals, als du mich angerufen hast, ich saß gerade irgendwie auf der Autobahn im Auto und dann haben wir, ich habe dich angerufen, wir haben auf jeden Fall über die Idee gesprochen, einen Podcast zu machen zur Formel E. Und da haben wir mal so ganz grob gesponnen, ja, man kann ja mal gucken, dass man so bei 10 bis 13 Minuten pro Folge rauskommt, weil ich bin ja eigentlich so der Typ, der immer ganz schnell alles möglichst schnell abhandeln und detailliert und kein Geschwafel drumherum. Und dann habe ich aber auch jetzt festgestellt in diesem Podcast-Format, dass wir doch dieses Erzählen, dass es das eigentlich viel mehr ausmacht. Mhm. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind jetzt, glaube ich, auch wieder über eine Stunde, wo wir jetzt stehen, ist weit weg von diesen 13 Minuten.
Ja, das stimmt schon. Aber das hat sich einfach so ergeben und dann ist es auch richtig. So wie es von alleine einfach wird, glaube ich, da muss man gar nicht so viel dran rummachen. Statt sich in so ein Korsett zu zwängen und zu sagen, wollen wir jetzt 4 Rubriken, jede dauert so und so lange und die füllen wir dann irgendwie. Aber es ist halt ja auch jetzt nicht Fernsehen hier, ja. Wir sind nicht so gebunden an Sendezeiten und dann ist die Sendung mal länger und mal kürzer und ich glaube, das macht es irgendwie auch aus und deswegen mag ich das auch so sehr, so wie es ist. Also ich fühle mich sehr wohl mit dem, was wir da machen.
Ich fühle mich da auch wohl.
Na, das ist Jod.
Die einzige Konstante in meinem Leben, Sonntagspodcast.
Ja, das wird alles noch anders. Wenn du dann erstmal deine Lehre zum Busfahrer hinter dir hast, dann, ich glaube, der Timo ist gerade rausgefallen, ich hol den mal wieder dazu. Timo, bist du wieder da?
Ja.
Ja?
Was war da los?
Ja, du bist irgendwie rausgefallen. Weiß nicht, wo du hingeklickt hast.
Als ich das zu der Episodenlänge erzählt habe, war ich da schon raus oder war ich da noch drin?
Nee, du hast schön deinen Satz zu Ende gesprochen und dann haben wir darauf reagiert und weitergequatscht. Wir haben das gar nicht gemerkt, dass du weg warst.
Ist ja crazy.
Deswegen schneide ich das auch nicht raus. Das ist halt die Special-Episode, ne? Das bleibt jetzt drin. So. Jetzt weißt du nicht, was wir gesagt haben, ist aber auch nicht schlimm. Wir sind jedenfalls mit dem Zeitthema und wie der E-Pod sich entwickelt hat, sind wir, glaube ich, jetzt mal soweit durch. Gut. Und dann bleibt eigentlich nur noch Tschüss, ne? Oder?
Ja. Ja. Tschüss. Guckt auf Patreon nach, da findet ihr jetzt noch gleich die
Post-Show. Patreon.com/E-Pod, falls ihr direkt danach suchen wollt. Ansonsten Patreon.com und nach E-Pod suchen geht natürlich auch. Gibt natürlich auch einen Link in der Episodenbeschreibung diesmal. Da kann man dann einfach hinklickern. Gleich raus aus dem Handy, aus dem Smartphone, da hinklickern und gucken, was so Phase ist. Ja, dann würde ich sagen, der Jan ist zwar schon weg, aber nochmal danke, Jan, dass du dabei gewesen bist. Das war sehr interessant. Kann mir gut vorstellen, dass wir da hier und da vielleicht so nach dem Rennen oder... Ja, da hat er wahrscheinlich meistens keine Zeit. Aber gucken wir mal, was wir da noch machen können und was sich an weiteren Kontakten so ergibt. Alejandro backt, Niki lernt, also das wird schon alles irgendwann fertig und dann gucken wir mal, wo wir dann landen.
Ja. So machen wir das.
So machen wir das. Ach so, dann machen wir ja zum Ende auch immer Musik und weil die so schön ist, hören wir uns die auch heute nochmal ganz an. Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gemacht, ne, Tobi?
Einfach ja, ganz gut. Und dann gab es ja am Ende Mitsummen. Da musste ich doch, als ich das im Bus gehört habe, sehr, sehr schmunzeln.
Ja, aber gut, ne? Das ist dann die Belohnung für die, die bis zum Ende da bleiben.
Ja. Ja, dann ja. Auch an dieser Stelle von mir nochmal an euch beiden vielen, vielen Dank für diese 50 Episoden. Ihr seid sicherlich die treibenden Kräfte dahinter und macht das echt richtig gut. Und wir haben ja, glaube ich, echt ein cooles Format etabliert, wo wir am Anfang auch gesagt haben, wir versuchen es mal, keine Ahnung, ob es funktioniert, wie es ankommt. Also danke.
Oh, so viele warme Worte heute. Ne?
So viel Liebe.
Schön. Gut, Jungs, dann auch den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Dranbleiben und denen, die neu dabei sind, herzlich willkommen und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss. Yeah! Ah, schön. Ah.